da denken wir zu leicht, wenn wir sagen, hey, ja, die Lehrer werden unseren Kindern das schon beibringen. Das ist ja der Bildungsauftrag, ne? Nee, das Thema, das muss von den Eltern genauso angegangen werden. Und so wie sich die Lehrer darauf vorbereiten müssen und das ganze Thema verstehen müssen, müssen es die Eltern auch.
Wer erklärt Kindern die KI? Die Eltern? Die Schule? Oder sogar TikTok? Unser heutiger Gast hat eine klare Antwort und eine Mission. Kevin Shields ist Vater, Bildungsaktivist und Strategieberater bei Siemens. Er sagt, wenn wir künstliche Intelligenz nicht kindgerecht erklären, dann tut es Big Tech und formt damit das Weltbild unserer Kinder. Während viele noch darüber streiten, ob KI in Klassenzimmer gehört, ist Kevin längst einen Schritt weiter. Gemeinsam mit dem King's College Madrid hat er ein Bildungsprogramm gestartet, das nicht Programmieren lehrt, sondern Verstehen. Sprache, Werte, Geschichte, auch das sind KI-Fächer. Und jetzt hat er noch nebenbei ein neues Buch rausgebracht, Little Clicks, Big Feelings, eine Familienbuchreihe, die Kindern und ihren Eltern helfen soll, die Chancen und Herausforderungen von KI gemeinsam zu verstehen. Ohne Panik, aber mit Haltung. Willkommen also zu Wunderpanik, deinem Podcast zwischen Staunen und Stress. Wir sind Katha und Melanie von AI-Tonomy und heißen dich, lieber Kevin, herzlich willkommen.
Willkommen, Kevin, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, lustig, dass du in Spanien sitzt. Was hat dich eigentlich nach Spanien gebracht? Das war eine der Fragen, die ich mir gerade gestellt habe, auf jeden Fall.
Ich bin für Siemens schon viele, viele Jahre unterwegs. Ich habe Deutschland vor gut 15 Jahren verlassen. Und ja, dann sind wir mal für eine kurze Stippvisite nach Madrid gekommen und da haben wir zu der Zeit gerade in Finnland gelebt. Und nach der Stippvisite hat meine Frau gesagt, du, ich gehe nicht mehr nach Finnland.
Ist klar, mehr Sonnenstunden, mehr Siesta, davon träume ich heute übrigens auch.
Erzähl doch mal, Kevin, jetzt bist du eigentlich Strategieberater bei Siemens und hast dir aber in den letzten 2 Jahren neue Gedanken gemacht mit diesem besonderen Wandel, der durch KI gerade stattfindet. Was ist passiert? Was siehst du? Und was ist gerade deine Mission? Stell dich doch noch mal kurz in diesem Kontext vor.
Ja, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe meine Masterarbeit vor 2 Jahren zum Thema generative KI und Führung geschrieben und gebe auch diesbezüglich Kurse und Seminare und so weiter. Und mir ist dann einfach irgendwann aufgefallen, du, das Thema ist viel zu groß, um es erst mit 40, 50, 60-jährigen Managern zu besprechen. Und bin dann auch auf dem Pausenhof mit Eltern in Kontakt gekommen und ja, so zu dem Thema dann langsam rangekommen. Prinzipiell treibt mich da eine Metapher an, die mir mein Mentor mal mitgegeben hat. Und zwar war das, wenn du etwas lernen willst, dann musst du es lehren. Und da ich lernen möchte, wie ich das ganze Thema meinen Kindern beibringe, habe ich mich einfach auf diese Reise begeben und mal geschaut, wie kann ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, um Schulen zu unterstützen und halt auch die Kinder und Eltern. Weil du hast es ja auch schon gesagt, wer soll unseren Kindern das ganze Thema beibringen? Ich bin der Meinung, das müssen wir alle tun. Und da gehören die Eltern auch ganz stark dazu, wenn wir auf Schulen warten, wenn wir auf die Bildungsgremien warten, auf sonst wen, dann ist das einfach zu langsam und auch nicht richtig, weil die Eltern müssen es lernen, die Kinder müssen es lernen und die Eltern müssen die Vorbilder sein.
Ja, geht mir ganz genauso. Seitdem ich in dieser Branche drin bin, ist mein Kind auch noch mal 2 Jahre älter geworden und sie war damals 2, als ich angefangen habe, oder 1,5. Und das fand ich richtig krass, weil sich meine Journey total verändert hat durch den Blick auf mein Kind. Also ich möchte jetzt nicht kinderlosen Menschen unterstellen, dass sie das nicht auch sehen oder mitkriegen, aber ich gucke halt immer wieder auf mein Kind und denke, boah, krass, so, die geht bald in die Schule und ich sehe ja da draußen, wie unterschiedlich der Wissensstand ist. Ich lerne auch Lehrerinnen kennen, die ja
eine ganz klare Meinung dazu haben in ihrem Unterricht und kriegt dadurch natürlich ein bisschen Schnappatmung, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, um das natürlich in die Schulen zu bekommen. Ich kenne natürlich ein paar Initiativen, die das ganz toll machen, aber ja, ich sehe einfach den Druck und die Zeit rennt, genau wie du gesagt hast. Ne? Wir müssen jetzt als Eltern schon anfangen, die Kinder mitzudenken, während wir diesen Lernprozess in den Unternehmen machen, in unserer Arbeit und so weiter. Erzähl doch mal von dieser Initiative, die du da gerade gestartet hast. Weil ich glaube, das ist für viele HörerInnen total interessant, jetzt vom Pausenhof zu was genau?
Prinzipiell ist es so eine AI-Awareness-Kampagne, die ich gestartet habe vor gut einem Jahr jetzt mittlerweile. Ging einfach darum, ich habe gar nicht alle Antworten, ganz ehrlich, habe ich ja gerade gesagt, ich bin ja selber am Lernen, ne? Und ich glaube auch, keiner hat die ganzen Antworten parat, auch wenn sich viele Leute auf LinkedIn so positionieren und so tun.
Das nicht real life.
Aber nee, definitiv nicht. Und wie gesagt, meine Intention ist ganz einfach, das Wissen weitergeben, mit Eltern ins Gespräch kommen und einfach Eltern zeigen, hey, guck mal, da ist was und ihr müsst einfach darüber nachdenken und am besten auch mit euren Kindern reden. Und deswegen habe ich auch diese Bücher jetzt angefangen zu schreiben. Das erste, das ist heute tatsächlich bei Amazon erschienen. Geht um Hausaufgabenhilfe. Danke. Geht um Hausaufgabenhilfe. Wie können Eltern die Kinder dabei unterstützen, KI-Modelle gewinnbringend und richtig zu nutzen. Also nicht einfach nur, hey, ChatGPT, gib mir die Antwort, sondern in diese Mentor-Persona reingehen und das Kind auf der Lernreise unterstützen und so ein bisschen.
In welchen Bereichen ist das deiner Meinung nach, wenn wir jetzt an junge Eltern denken und dann auch an die Schule, wo siehst du den größten Nutzen von KI heute?
Es hat ganz, ganz großes Potenzial für die Bildung definitiv. Wir können jetzt ganz, ganz stark differenzieren. Ich meine, das ist ja eins der größten Probleme, was wir an Schulen haben. Wir haben Frontalunterricht. 20 Kinder sitzen da oder 30 Kinder einem Lehrer gegenüber. Der versucht, ein Mittelmaß zu finden, um ein Thema jedem Schüler verständlich zu machen. Aber jeder Schüler lernt ja anders, jedes Kind lernt anders, jedes Kind denkt anders und so weiter und so fort. Jedes Kind braucht vielleicht eine andere Aufgabenstellung. Und da kann KI zum Beispiel sehr stark unterstützen, theoretisch. Ich sage definitiv theoretisch, weil wir wollen ja natürlich auch nicht, dass jetzt jedes Kind einfach nur noch vor dem Bildschirm klebt. Aber KI kann da sehr stark unterstützen. Auch die Lehrkräfte kann es da unterstützen.
Melanie, hast du ein Beispiel aus deinem Alltag mit deinen Jungs?
Ja, tatsächlich, was richtig, richtig gut funktioniert, ist im Fremdsprachenunterricht. Also wenn es um Vorbereitung für Englischarbeiten geht, da die Arbeitsblätter zu nehmen oder den Content, den man hat, von dem man weiß, das ist Inhalt für die Arbeit, das bei Notebook LM reinzugeben. Eine kleine KI-Empfehlung hier an der Stelle. Also wir werden übrigens nie für diese Empfehlung bezahlt. Das sind einfach nur Erfahrungswerte. Ja, gibt uns doch Geld. Nein, also das ist tatsächlich jetzt ein reiner Erfahrungswert. Notebook LM, das ist eine KI von Google. Und in dem Fall kann man Quellen dort hinterlegen und kann sich dann einen Podcast erstellen lassen, wo zwei Personen sich dann exakt über das Thema unterhalten, was ich hochgeladen habe. Und das ist deswegen so cool, weil man echt sagen muss, dass der englische Podcast, den man sich da generieren lassen kann, wirklich von der Sprache her einen ganz schön guten Job macht. Man kann sogar das Schwierigkeitslevel nochmal einstellen, wenn man also merkt, ne, die unterhalten sich auf einem zu hohen Level, kann man also in den Instruktionen angeben, Achtung, ne, Sprachlevel ist die und die Klasse beispielsweise. Man kann sich diesen Podcast auch auf Deutsch generieren lassen. Ich fand die Stimmen auf Deutsch so ein bisschen nur okay, die können ein bisschen Speed gebrauchen, das kann man, glaube ich, auch reinprompten, aber ich habe immer gedacht so, oh nee, come on. Und tatsächlich kann man sich sogar in der Beta-Version in den englischen Podcast einschalten. Da kann man dann auf so ein lustiges Handsymbol klicken und dann kann man eine Frage in den Podcast stellen. Ja. Und das ist komplett irre. Aber in unserem Fall ist es so, dass sich dann einfach dieses Soundfile runtergeladen wird und dann kann man sich das auf dem Weg zum Training anhören oder so, wenn man einfach zu müde ist zum Lesen oder abends einfach nochmal sich diesen Content draufschaffen über die Ohren. Ja. Und das finde ich im Schulkontext
super. Ich würde da total gern auch von mir erzählen. Also ich bin ja auch, wir sind alles Schüler und Schülerinnen.
Es hört nie auf.
Ich mache das total gerne, dass ich lade einfach was hoch, sei es jetzt in einem normalen LLM oder bei Notebook, und dann sage ich, erklär mir das, als wäre ich 10. Erklär mir das bitte anhand von einem Basketballbeispiel, weil ich liebe Basketball. Oder mach mir daraus nochmal ein Gedicht, damit ich mir das besser merken kann. Das ist dieses Verwandeln, dieses schnelle Verändern für meine Situation. Sei es, mach noch ein Bild dazu oder ich erstelle mir jetzt ein Video oder einen kleinen Cartoon-Clip. Das ist, also ich wünschte so sehr, ich hätte das gehabt, als ich in der Schule gewesen bin. Und
das geht mir genauso. Ist
also dieses Assistenz und dieses bedürfnisorientierte Lernen ist auch, glaube ich, das ist, wenn man das cool anwendet und das cool aufbaut, ist das eine riesen
Vokabel Chance. Würde ich immer noch abschreiben. Da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich mega konservativ. Dafür werde ich auch, glaube ich, hier intern nicht gefeiert, um das mal höflich zu sagen. Vokabel abzuschreiben, tatsächlich diese Transferleistung noch einmal zu nehmen, da gibt es einfach auch wissenschaftliche Belege für, dass das nochmal das Wissen anders verankert. Aber um Dinge, die ich schon mal gehört habe, einfach nochmal kontinuierlich mir drauf zu schaffen, ist es super. Oder ein Quiz erstellen lassen. Ne? Das ist
Da gibt es ganz tolle Plattformen. Du kannst es einmal über Unstuck Study zum Beispiel gibt es so eine Plattform. Da kannst du einen YouTube-Link auch reinposten und der transkribiert das und kann dir da Study Notes zu erstellen, kann dir ein Quiz dazu erstellen,
Lernkarten. Wir hinterlegen das alles in den Shownotes. Ne? Da kann jeder nochmal draufklicken.
Ja, wir machen jetzt gerade ganz, ganz viel Werbung. Khan Academy. Die Khan Academy ist auch eine ganz, ganz tolle Plattform. Khan Academy ist mal entstanden aus dem Bedürfnis heraus, dass Bildung allen zur Verfügung stehen sollte. Ist eine kostenlose Plattform, gibt es ganz, ganz viele Themenbereiche, die da abgedeckt werden. Die haben jetzt auch einen kleinen Chatbot mit eingebaut, den Khanmigo. Und der agiert als Mentor. Das heißt, wenn du da eine Matheaufgabe hast und sagst, hey, ich verstehe das nicht, gib mir mal das Ergebnis und sag, aber denk doch mal in die Richtung oder was wäre denn deiner Meinung nach der nächste Schritt und so weiter. Sind ganz, ganz tolle Beispiele. Aber auch wenn du ein bisschen, du Melanie hast ja jetzt ältere Kinder, du kannst ja mit denen auch mal zum Beispiel auf Lovable oder Bold.new gehen und eine Lern-App erstellen lassen. Einfach Vibe-coden lassen, eine tolle Lern-App. Ich habe das letztens mit einem Schüler gemacht über das Solarsystem. War dann einfach eine Lern-App über das Solarsystem und einfach nur sein Lernblatt als Input gegeben und gesagt, erstell mir mal eine Lern-App dazu. Und da kam eine ganz, ganz tolle Applikation bei raus, wo er auf jeden Planeten klicken konnte, dann Informationen zu dem Planeten Super hatte. Tipp. Und danach war dann noch ein Quiz mit 10 Fragen. Und das kann ja theoretisch, wenn wir jetzt mal weiterdenken in die Bildung rein, das können ja Lehrer genauso machen. Die können anstatt jetzt eine Prüfung zu machen, sagen sie, hey, wir erstellen jetzt diese Applikation, jeder spielt die mal durch und am Ende haben wir die Punktzahl, wer wie viele Fragen richtig hatte und so weiter und so fort. Es ist alles ganz, ganz möglich, da haben wir ganz, ganz viel Potenzial.
Und damit inspirierst du auch jetzt am King's College die Eltern und die Lehrer und hast da einfach angefangen, mit den Leuten zu sprechen.
Wie ist die Resonanz, wenn du mit Eltern sprichst? Was kannst du da mal erzählen? Also ich bin ja selber auch Elternteil von zwei Jungs, die schon beide in der Schule sind, in der 7. und 9. Klasse. Da war das Thema unter der Elternschaft KI jetzt noch nicht so groß. Ich merke aber, dass das natürlich bei den Lehrkräften ein Riesenthema ist, ne? Weil da geht es natürlich um Hausarbeiten, da geht es um Projektarbeiten, die nachts entstehen und wie wird das denn dann bewertet. Da geht es um Ungerechtigkeiten, wer hat was selber noch recherchiert und wer hat nur die KI benutzt irgendwie. Und Eltern stehen so ein bisschen davor und sagen sie so, keine Ahnung, muss die Schule irgendwie regeln. Wie siehst du das? Also wenn du so einen Infoabend gibst beispielsweise, wie ist so die Resonanz? Kommen da viele?
Also den letzten Infoabend, den ich gegeben habe, oder das Webinar da an der Schule, da waren, ich glaube, gut 50 Eltern waren da.
Okay. Das ist für einen Elternabend, für die Leute, die keine Kinder haben, kurze Erklärung, das ist für einen Elternabend richtig viel.
Also die Resonanz ist sehr gut. Also ich werde auch oft auf dem Pausenhof jetzt mittlerweile angesprochen, wenn Eltern mal eine Frage haben und so. Die Themenvielfalt ist riesig. Es spiegelt einfach die komplette Gesellschaft auch wieder. Also es geht wirklich von Themen wie, okay, Deepfakes und sag ich mal, Problematiken hin, aber auch zu Eltern, die wirklich, wirklich besorgt sind über den ökologischen Einfluss und so. Der ganze Energiekonsum und so weiter. Aber auch, hey, was macht die Schule? Geht ein bisschen langsam und so weiter. Und da kann ich aber sagen, okay, mit der Schule haben wir ja jetzt so ein Pilotprojekt gestartet. Das heißt, nach dem Sommer fangen wir an, KI-Kurse zu definieren jetzt erstmal, und das Ziel ist, vor den Weihnachtsferien noch damit zu starten. Und es soll erstmal pilotmäßig mit 2 Kursen pro Jahr anfangen, aber von der 3. Klasse aufwärts, also 3. bis 12. Klasse.
Für Kinder oder für Lehrende?
Für die Kinder. Die Lehrer haben jetzt zum Beispiel über die Ferien schon, kriegen die ein kleines Bootcamp und so weiter. Und die haben auch schon Webinare von der Gruppe, von der Schulgruppe gekriegt und so weiter. Also die sind schon langsam vorbereitet. Also die wissen, was KI ist und so weiter und so fort. Aber es geht jetzt primär um die Kinder, okay? Weil das ist das größte Problem, was wir an europäischen Schulen haben. Schulen sind überfordert und wissen nicht, wie sie KI lehren sollen. Das fängt mit der ganz einfachen Frage an, okay, in welchem Fach soll das denn? Ist das jetzt ein neues Fach?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Ne? Wo dockt man das denn an?
Genau. Und was wir jetzt festgestellt haben, auch mit unserem Start-up, ist, primär betrifft das ganz, ganz, ganz viele Fächer. Also müssen wir diese ganze Thematik im gesamten Bildungsplan und Lehrplan integrieren, in allen möglichen Fächern. Weil es ist ja auch wirklich so, wenn mich Eltern fragen, ey, welche Skills sind denn jetzt für unsere Kinder die wichtigsten in den nächsten 10, 15 Jahren oder so. Ne? Da tauchen ja ganz oft dann so diese ganzen Sachen, kennen wir ja aus der Corporate-Welt genauso, kritisches Denken und so weiter und so fort. Ne? Für mich ist aber der wichtigste Skill ist einfach Sprache. Weil wenn die Maschinen alles Mögliche für uns machen können, müssen wir ihnen ja wirklich die klaren Angaben geben können.
Da geht Melanies Briefing-Konzeptionerinnen-Herz auf.
Ja, ich nicke hier die ganze Zeit. Man sieht uns ja nicht immer. Ich sitze nickend vom Mikro. Ich hätte mir fast so ein bisschen gewünscht, dass es fast ein eigenes Fach bekommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann ja mal kurz die Erfahrung hier aus Deutschland teilen. Ich habe jetzt erlebt, dass in der 7. Klasse ist es an das Fach Informatik angedockt worden, wahrscheinlich, weil es für viele am naheliegendsten ist. Ne? Katha zieht schon schön die Augenbrauen hoch. Das ist so nach dem Motto, es geht ja hier irgendwie um Computertechnik, also packen wir das da mal
ja,
hin.
Ja, haben denn alle Informatik?
Genau.
Also ehrlich, ja, ne?
Das ist schwierig. Trotzdem ist es ein Anfang. Ne? Es ist ein Anfang, aber ich weiß auch, dass Sie da in dem Rahmen so ein bisschen über Datensicherheit gesprochen haben. Und es ging jetzt darum, wie lernt denn eine KI? Also das ist jetzt gerade so ein kleines Projekt, was Sie machen. Sie lernen selber eine KI an. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, so ja, finde ich super, mega gut, danke, dass ihr es macht. Wir sind an 2 Schulen, sind die Kinder an 2 verschiedenen Schulen, und ich weiß, dass die andere Schule irgendwie gefühlt nichts macht. Deswegen ist das natürlich jetzt schon mal ein Vorteil, aber ich hätte natürlich so wahnsinnig gern, dass dieser verantwortungsvolle Umgang und dieses, was kommt denn da und was erwartet uns, dass das im Fokus steht. Und nicht jetzt unbedingt, ach so, ich zeige 5 Bilder von einem Lineal und jetzt weiß die KI, dass das ein Lineal ist. Klar ist das auch wichtig, ne? Aber ich hätte den Fokus alles vielleicht ein bisschen anders gesetzt. Ja.
Das ist richtig, aber wenn wir auch mal wieder in die Firmen gucken und sowas, das ist ja genau das Gleiche, die gleiche Thematik. Ja. In vielen, vielen Firmen wird es einfach der IT überlassen, das ganze Thema. Aber es ist ja kein IT-Thema, es ist ja ein Thema, wie wir neu miteinander arbeiten und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist es in der Schule auch. Natürlich, der Informatikunterricht bildet das Fundament des Ganzen, aber das Thema spielt ja in ganz, ganz viele andere Aspekte ein. Da kommt der Ethikunterricht zum Tragen. Und wie gesagt, Sprache, Mathematik genauso. Ich meine, nichts anderes ist KI, Mathematik.
Geschichte.
Und eigentlich, Geschichte auch, alles.
Eigentlich müsste man ja jedes Fach und KI machen. So, und sei es eben, weiß ich nicht, ein Anteil in einer Woche irgendwie mit dem jeweiligen Fachbereich irgendwie.
Ja. Und das ist genau der Weg, den wir auch mit der Schule jetzt fahren. Wir fangen mit diesem Pilotprojekt an, der Extraunterricht, einfach nur um ins Tun zu kommen, was ich schon mal ganz toll finde für so eine Schule. Okay, die sind nämlich mega offen und sagen, hey, ja, komm, wir fangen jetzt einfach mal an, bis wir das wirklich in den kompletten Lehrplan reingekriegt haben und uns da durchgedacht haben, wie das in jedem Fach aussehen muss. Da vergehen jetzt noch 2 Jahre locker. Ja. Aber lass uns mal anfangen. Wir wollen damit anfangen. Und deswegen gibt es jetzt erstmal diese Pilotfächer. Und dann wird auch die Resonanz kommen. Dann werden wir ja Daten sammeln, wie die Kinder das aufnehmen, wie das Verständnis ist, wie die Lehrer das machen. Weil es soll auch nicht so sein, dass das jetzt einfach nur der Informatiklehrer übernimmt, sondern die Sessions, die werden so vorbereitet, dass jeder Lehrer das machen kann mit seiner Klasse, jeder Klassenlehrer.
Ja.
Und so wird einfach erstmal das Buzzword wieder AI Literacy aufgebaut. Ne?
Ja, aber ich find's super, weil es braucht eine Vision und dann kann man einfach darauf zulaufen. Und wie wenig, ist dann fast egal. Hauptsache man läuft los und fängt an, so eine Identität zu bilden in der Schule. Wir machen jetzt auch KI und wir sagen den Kindern nicht, du hast jetzt geschummelt, sondern das ist ja interessant, lass doch mal gemeinsam drauf gucken. Wie hast du das denn gemacht? Okay, guck mal hier, es gibt noch einen Weg. Und das, also ne, diese Kompetenz, diese Sicherheit müssen die Lehrkräfte fühlen, damit sie, wenn sie einen Fall von, ich habe nicht nachgedacht und einfach nur Copy-Paste gemacht, dass sie dann halt eben empathisch auf das Kind eingehen können und sagen können, toll, dass du KI benutzt. Schau mal, hier ist ein anderer Weg. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu deinem Buch gehe, ich durfte ja schon reingucken, du hast das mit ganz tollen Illustrationen gelöst und hast über eine Beziehungsaufbau sozusagen zwischen Kind und der KI gelöst. Also ich gebe nicht zu viel vorweg, aber es sitzt ein Kind am Schreibtisch, ja, und hat keinen Bock auf Hausaufgaben. Meh. Und da kommt dann eben der KI-Assistent und hilft so Stück für Stück dem Kind, Freude an dem Thema zu machen, was es da vor sich liegen hat, nimmt aber nicht die Antworten vorweg, sondern assistiert beim Denken. Und ich hatte Gänsehaut, als ich mir das angeguckt habe, weil ich dachte, da steckt so viel Freude drin, ne, und diesen Prozess. Aber es ist natürlich auch so, und darüber haben wir in der vorletzten Folge gesprochen, KI und Menschbeziehung.
Mhm.
Kinder und Maschinenbeziehung. Wie guckst du da drauf? Ab wann ist das denn irgendwie, sollten sie frei bestimmt mit KI interagieren? Wann sollte das irgendwie supervised sein bei den Eltern? Wir wissen ja, Kinder haben in England irgendwie mit 4 Jahren dann schon das Handy. Ich weiß nicht, du hast da irgendwas, eine Zahl mitgebracht, lass mich nur kurz nachgucken. 15% der britischen 3- bis 6-Jährigen scrollen bereits ständig auf TikTok und Insta.
Das ist so schockierend.
Ja. Alleine möchte ich dazu sagen.
Ja, alleine.
Also ohne elterliche Aufsicht. Die haben ihr eigenes Tablet oder sowas. Also es ist ja sowieso schon, dass das Kleinkinder, Studien zufolge bereits 70% der Kinder haben ihre eigenen Devices, 6-Jährige aufwärts und so. Finde ich erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also, geh mal da rein. Wir haben jetzt hier Eltern, die zuhören.
Genau, also ich finde das erschreckend, weil wir haben jetzt mittlerweile so viele Studien, auch von Hirnforschern, von Kinderärzten und so weiter, die besagen, hey, es ist nicht gut, dass wir die Kinder so extrem mit der Technologie vollballern.
Was sind die Gründe dafür? Also was ist nicht gut? Weißt du, was da passiert mit den Kindern?
Es ist, die Gehirne sind ja noch komplett in der Entwicklung. So, und wenn die jetzt schon mit den ganzen Stimulanzien von der Technologie auf Instagram, TikTok und so weiter und so fort vollgeballert werden, dann entwickeln sich diese Bereiche des Gehirns nicht richtig weiter. Und das ist nicht, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, bis wir, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich bin ja kein Hirnforscher, aber 23, 24,
ja, ich meine auch 21 kam gerade in meinen Kopf.
Irgendwie sowas.
So. Ja, vielleicht kannst du uns auch im Nachgang mit ein paar Studien oder so, die dir so ad hoc einfallen, dann packen wir das mit in die Shownotes. Weißt du, was die konkreten Folgen sind? Also ich denke jetzt, wenn du so sprichst, denke ich so direkt an diese Trenddiagnose ADHS und eine Aufmerksamkeit und keine eigene Selbstwirksamkeit, Sozialverhalten nimmt ab.
Genau. Also das sehen wir ganz viel, dass das Sozialverhalten abnimmt. Wir haben Suchtverhalten.
Das ist diese Dopaminabhängigkeit, genau. Ne, die dann relativ schnell kommt. Ja.
Also
ja.
Da kommt aggressives Verhalten, Verhaltensänderung, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter und so fort. Und auch der Abbau der Sozialfähigkeiten. Und das wird sehr viel bestätigt. Wir haben es jetzt an unserer Schule zum Beispiel, da hat letztes Jahr ein neuer Schulleiter angefangen. Und der hat Smartphone-Verbot auf dem gesamten Schulgelände eingeführt.
Riesenthema in Deutschland.
Ja. Also die dürfen es nicht mal im Rucksack haben oder sowas. Also es ist einfach zu Hause lassen während
gibt's
der
da,
Schulzeit.
Gibt es da schon Erhebungen?
Ja, also sie haben jetzt festgestellt, sogar sie haben Umfragen unter den Kindern gemacht und so weiter und haben gesagt, ey, okay, die erste Zeit war grausam. War halt Suchtverhalten, ne? Hey, es wird verboten, war Aufstand und so weiter. Nach einem halben Jahr haben selbst die Kinder gesagt, hey, wir reden mehr auf dem Pausenhof und irgendwie ist das ja doch irgendwie ganz cool. Mhm. Sie haben Verbesserung im Unterricht, in der Beteiligung festgestellt und auch in den Noten tatsächlich. Also das nach jetzt einem Dreivierteljahr oder sowas, ne? Also finde ich schon krass. Und das zeigen auch ganz, ganz viele andere Studien, zeigen Ähnliches, dass erstmal anfänglich ist natürlich dieser ganze Frust, die ganze Aggression da, wenn den Kindern das weggenommen wird, ist halt, es ist eine Droge tatsächlich. Es ist, die gehen Turkey, die Kinder, und drehen dann durch, aber irgendwann sind sie auch durch diesen Prozess durch und dann ist das gut. Und ich finde es immer, man sieht es. Ich war am Wochenende auf einer Geburtstagsfeier. War eine coole Location, war so ein Indoor-Spielplatz gemacht. Und standen aber auch zwei Arcade-Machinen rum. Eine so eine alte, wo du Mario spielen konntest, und ein Flipper-Automat und so. Ne? Du hast gesehen, die Hälfte der Kinder hat vor diesem Bildschirm geklebt und so. Sie konnten es gar nicht spielen. Ich meine, das war ein Kleinkind-Geburtstag. Das war ein Geburtstag von einer Fünfjährigen. Die sind teilweise nicht mal richtig an die Tasten gekommen oder so. Mhm. Aber sie haben da drauf rumgetippt, haben sich beflimmern lassen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Das ist genau dieser Effekt, der da entsteht. Gestern auch beim Zahnarzt, mit meiner Tochter beim Zahnarzt, die hatten da auch eine Playstation rumstehen. 5 Kinder im Wartezimmer. 4 haben vor diesem Bildschirm geklebt. Krass. Und ja.
Ja, man braucht fast keine Erhebungen, um das einfach, ne, wenn man mit offenen Augen durch die Umwelt geht, dann nimmt man das schon wahr. Ich habe selbst in meiner Anfangszeit mit meiner Tochter habe ich auch viele Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe, wir waren alleine, wir waren isoliert, wir waren in Düsseldorf ohne Freunde und Familiennetz und ich habe dann auch zwischendurch einfach mal, weil ich so erschöpft war, mein Handy hingehalten. Meine Ressourcen waren am Ende. Und dadurch habe ich aber auch ihr Verhalten geprägt, dass das eben der heilige Gral so ein bisschen ist. Weil Mama guckt drauf, auf der einen Seite, ne, wir wollen ja auch tun, was die Eltern tun. Aber auf der anderen Seite habe ich sicherlich dadurch einfach auch schon was verschoben. Dadurch.
Ganz ehrlich, macht ihr da aber auch keine...
Wir haben viel Zeit gebraucht. Nee, ich bin gut mit mir mittlerweile. Ich habe ja auch Veränderungen dann eingeführt. Ich weiß aber, wie schnell das geht, will ich sagen, dass man eben dem Kind dabei zusieht, wie es Suchtverhalten schon in jungen Jahren aufbaut und gewisse Dinge lieber möchte als das echte Leben. Und man einfach so einen Stich im Herz hat und denkt, oh Mist, ey, wie kriege ich die da jetzt zurück? Aber wir sind umgezogen und durch diesen Umzug habe ich das Verbot dann quasi wieder reingebracht. Und also Handy ist komplett tabu. In ganz, ganz, ganz seltenen Notfallsituationen, kann ich sagen, ist das die Lösung. Aber ja, Also ich.
Nee, also ich will jetzt auch gar nicht, dass wir in so ein Guilting reinkommen oder sowas.
Genau, weil das kein Mom- und Dad-Shaming machen.
Nee, alles gut. Aber trotzdem,
jeder fühlt das jeder. Ja, total.
Und ich will auch sagen, das ist, es ist ja auch gar nichts. Ich liebe ja Technik. Ich bin da drin groß, ich arbeite da. Ich bin selbst ein ganz, ganz schlechtes Vorbild an den meisten Tagen, ne? Weil ich so viel mit meinem Laptop arbeite zu Hause. Ich bin fast die ganze Woche im Homeoffice. Also meine Kinder sehen mich eigentlich auch fast nur vor Bildschirm. Mhm. Und ich habe da auch noch keine richtige Balance gefunden, ne? Okay, natürlich keine Geräte am Esstisch oder sowas beim Abendessen und auch mal ein paar device-freie Tage am Wochenende oder sowas, ne? Aber ganz so verzichten kannst du es ja auch nicht. Und ich finde es auch nicht richtig. Hier in Spanien hat letztes Jahr eine Initiative gestartet von Eltern in Barcelona, die ganz groß jetzt Handyverbot für Kinder, für alle unter 18 einführen in ihrer Gemeinde.
Also nicht nur dieses Social-Media-Verbot, was
nein,
jetzt die ganze
komplett
Zeit
Smartphone
abkursiert,
Verbot.
Sondern
komplettes Smartphone-Verbot. Weg.
Okay, das finde ich realitätsfremd.
Ja. Also sie ziehen es groß, da ist ein ganzer Stadtteil jetzt mittlerweile in Barcelona zum Beispiel, wo sie es auch so eingeführt haben, dass hey, jedes Kind kann in irgendein Geschäft gehen und kostenlos telefonieren, wenn es mal sein muss. Also es funktioniert irgendwie, aber das ist mir dann auch schon wieder zu extrem. Und das ist natürlich so diese zwei Lager, ne? Also es gibt auf der einen Seite die Eltern, die ihre Kinder komplett davor parken, was definitiv nicht richtig ist. Und dann aber auch der komplette Verbot. Das komplette Verbot ist auch realitätsfern, weil die Kinder wachsen in einer technologischen Welt auf und müssen auch daran geführt werden. Die Mischung macht's einfach. Und es ist auch nichts dabei, wenn man das Kind mal auf dem Tablet irgendwas schauen lässt oder sowas. Also meine Kinder sind es jetzt tatsächlich nicht gewohnt, irgendwie am Tablet zu spielen oder sowas. Klar haben wir mal so eine Mal-App oder sowas drauf. Kommt wirklich ganz, ganz selten. Hat meine Tochter, glaube ich, ein halbes Jahr schon nicht mehr benutzt. Also,
das deine ist dann Kinder für so ein, sind wie alt, Kevin? Sag mal kurz.
Mein Sohn ist 2,5, meine Tochter ist 5,5.
Ja, okay. So. Ja. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja, viel Spaß mit Kindern ab der weiterführenden Schule. Weil das ist natürlich, ihr werdet, ne, das ändert noch, das Schulumfeld ändert total viel. Aber ich musste gerade, während du erzählt hast, daran denken, dass vor ein paar Wochen ganz große Schlagzeilen waren. In China startet KI-Erziehung jetzt in der Grundschule. Mhm. Und ich hatte, es war zufällig, hatten wir tatsächlich Besuch von jemandem aus Hongkong. Und den habe ich darauf angesprochen und habe gesagt, sag mal, wie ist das eigentlich? Wie muss man sich das denn vorstellen? Und dann sagte er, naja, das ist auch ein bisschen Clickbaiting gewesen, so aus den westlichen Ländern. Weil was wir machen ist, innerhalb eines Schuljahres wird schon mal KI vorgestellt, weil wir natürlich den Kindern erklären wollen, es gibt übrigens eine neue Technik, so wie es Strom gibt jetzt halt KI. Und natürlich bringen wir das so langsam mal mit rein, aber absolutes Handyverbot an den Schulen. Und ich dachte, ach so, okay, ach so, das ist jetzt nicht so, dass jeder seinen eigenen Assistenten daneben liegen hat und dann geht das jetzt nur noch ins Digitale, sondern ne, wir reden hier von, natürlich ist wieder ein Teil der Gesellschaft, also binden wir das schon mal so ein bisschen in diesen Schulumfang ein. Jetzt möchte ich das chinesische Schulsystem nicht bewerten, weil ich das nicht genug kenne, ne? Versteht mich nicht falsch, aber da wurde wieder was sehr, 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 sehr hochgebauscht, so nach dem Motto, die Chinesen beginnen aber jetzt schon in der Grundschule. Jetzt müssen wir aber auch, und dieser Aktionismus ist meiner Meinung nach auch falsch. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Natürlich ist es super cool, das schon mal mit einzubeziehen, aber niemand möchte jetzt Grundschüler wirklich von Klasse 1 an mit Handys und KIs nonstop digital bespaßen. Das ist ja überhaupt nicht die Absicht, aber das hat, es hat eine seltsame Debatte losgelöst hier.
Das Thema ist aber auch, ich find's richtig und die Chinesen, die bauen das ja quasi in drei Schritten auf. So in der Grundschule wird erstmal ein allgemeines Verständnis gebildet. Mhm. Dann in der zweiten Stufe geht's dann dran, okay, wir können langsam einfache Algorithmen erstellen und so weiter. Es ist wie im Programmierunterricht. Ich meine, das machen ja die Kinder jetzt mittlerweile auch schon mit Lego programmieren lernen, einfach das algorithmische Denken lernen. So, und so machen sie es da auch. Und dann in den höheren Stufen, da geht es dann wirklich ran, dass die tatsächlich auch lernen, KI zu bauen. ihre eigenen Agenten und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist definitiv nicht so, dass die jetzt voll in die Nutzung gehen in der Grundschule. Nein, nein, das habe ich auch schon rausgekriegt. Wir haben auch ein paar Chinesen bei uns an der Schule, in der Schul-Community, und die haben das auch so bestätigt. Und ich find's richtig. Und das ist eigentlich auch das, wie wir vorhin schon gesagt haben, bringt's in die Lehrpläne rein, um dann einfach das Verständnis erstmal zu schaffen. Was ist denn das einfach? Weil ihr wisst es ja auch, wenn wir mit Erwachsenen reden, es ist ja noch nicht mal so das richtige Verständnis da, was ist denn KI überhaupt? Ne? Wie funktioniert denn so ein LLM, so ein ChatGPT? Wie geht das denn? Und die meisten denken ja schon, oh, das hat ja das... Das weiß alles, das hat Gefühle und so weiter und so fort. Genau.
Bessere, ja.
Aber dass es einfach nur ein Algorithmus ist und einfach nur eine blanke Berechnung von Wahrscheinlichkeiten.
Das ändert, wie wir damit umgehen. Aber es ändert natürlich auch komplett, wie unsere Wertschöpfung funktioniert. Es greift überall ein. Deswegen ist mir, glaube ich, grundsätzlich haben wir gerade ein Problem, das anzuwenden auf die Schule, weil die Schule macht uns ja fit für den Arbeitsmarkt, quasi.
Im Idealfall.
Im Idealfall. Und deswegen ist für mich dieser Ansatz eigentlich Lehrerschulen und dass die Lehrer vor allem auch den richtigen, in Anführungszeichen richtigen, aber ihren persönlichen Umgang damit finden, mit ihren Alltagshelfern, damit sie ganz empathisch und zielgerichtet das den Kindern dann entsprechend ihres Faches beibringen können. Das muss ja ihre Gestaltung sein, ihres Unterrichtes, weil sie die Expertise haben. Geschichte plus ich habe KI verstanden, gleich wie muss ich das jetzt darauf anwenden? Und was bedeutet das denn für die Geschichte? Weil wir schreiben ja gerade Geschichte. Und wenn ich dann rübergehe zu Mathe, ist es dann ganz schnell, wie kann ich denn jetzt vielleicht für die Kinder in der letzten Reihe, die jetzt nicht so gut mitbekommen bei Mathe, wie kann ich jetzt vielleicht ein Helferchen einbauen, der da Assistenz leistet, während ich es gerade vorne nicht kann. Ne? Also so ist es so unterschiedlich, kann das inhaltlich und in der Umsetzung sein, dass Kinder oder auch Heranwachsende anhand von dem Role Model Lehrer sehen, was da draußen später gebraucht wird, nämlich ein Zusammenspiel, eine Dynamik mit KI. So, und deswegen ist so Stufenaufbau und erstmal hier Algorithmus und so. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, dass die Kinder nicht einfach nur ein Handy in die Hand gedrückt bekommen und sagen, ciao, mach mal deinen Unterricht damit oder lern mal jetzt damit. Das ist natürlich Quatsch.
Deswegen ist es halt auch so wichtig, wir fahren ja dieses Drei-Säulen-Prinzip quasi mit der Schule jetzt. Wo einmal gehen wir halt die Lehrer an, wir unterstützen die Schule dabei, das Wissen aufzubauen. Dann sind es die Schüler, die wir angehen müssen, und die Eltern auch. Weil, wie gesagt, dieses Thema ist viel zu groß, als dass wir es einfach auf die Schulen abwälzen können. Das ist, wir haben diese Fehler bereits in der Vergangenheit gemacht, als das Internet kam, die Technologie. Wir sollten meiner Meinung nach ganz, ganz stark aus den Fehlern von der Social-Media-Welle lernen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir das Thema nicht einfach nur der Schule überlassen. Da denken wir zu leicht, wenn wir sagen, hey, ja, die Lehrer werden unseren Kindern das schon beibringen. Das ist ja der Bildungsauftrag, ne? Nee, das Thema, das muss von den Eltern genauso angegangen werden. Und so wie sich die Lehrer darauf vorbereiten müssen und das ganze Thema verstehen müssen, müssen es die Eltern auch. Weil es gibt schon ganz, ganz, ganz erschreckende Beispiele. Wir haben das Thema emotionale Abhängigkeit bereits gehabt. Jetzt kommen die ganzen AI-Companions auf, diese Chatbots, die Freundschaften vorgaukeln und so weiter. Und wir sehen schon, dass ein Mark Zuckerberg ganz, ganz stark die Jugendlichen adressiert und sagt, hey, eigentlich bräuchtet ihr ja 13 Freunde laut Statistik. Der Durchschnittsamerikaner hat 3. Ich kann euch die restlichen Freunde schenken per KI.
Wie schön,
und so,
wenn das Freunde sind, die einen immer super finden.
Genau.
Das ist ja total toll. Das ist so ein bisschen super. Wie dieser Joke über die Kontaktanzeigen, wenn man früher gesagt hat, meine Freunde sagen, ich sehe gut aus. Das ist so irgendwie, ne? Also das produziert ja irgendwo auch Narzissten, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, dass wenn niemand einem mehr dann den Spiegel vorhält, ich sehe das als Riesengefahr. Das ist eine unheimlich vulnerable Zielgruppe, die er da ins Visier nimmt. Das machen sie ja nicht zum ersten Mal. Das ist ja immer schon ein Teil des Geschäftsmodells von Meta gewesen. Und jetzt artikulieren sie es auch noch so. Also da ist noch nicht einmal irgendwie Makulatur drumherum, sondern nein, die haben ernsthaft vor, einfach Freunde zu basteln. Ja,
genau. Er sagt, wir haben ein Einsamkeitsproblem in der Gesellschaft und er kann es lösen.
Nee, wir haben ein Aufmerksamkeitsproblem.
Er hat quasi das Problem, was er geschaffen hat, zum Teil mit Social Media, weil das ist ja das, was den, gibt es ja auch schon die Studien drüber, dass die Einsamkeit befeuert hat. Wir sind nur noch, wir gucken nur noch auf unserem Bildschirm, scrollen da durch, sind nicht mehr im Hier und Jetzt und so weiter. Also das, was sie geschaffen haben, will er jetzt bekämpfen mit etwas, was das aber im Endeffekt noch viel, viel weiter verschärfen wird.
Nur eine Ersatzdroge, auch, ja, wenn man ehrlich
und
ist.
Und eine sehr viel schlimmere, sag ich mal.
Ja, wir haben
jetzt, wie gesagt, ich hab ja mal so einen Test gemacht mit den AI-Companions und habe mir mehrere davon angeguckt. Ich fand es erschreckend. Wieder, das war mein ich muss es lernen, damit ich weiß, womit meine Kinder irgendwann mal konfrontiert werden. Es ist erschreckend. Auch wenn die Plattformen selber sagen, sie sind 18 plus, du kannst einfach ein anderes Datum eingeben, bist drin, ganz einfach, und kannst dann da Diskussionen führen mit den Chatbots, die einfach echt nicht kindgerecht sind.
Erklär mal ganz kurz, was sind das für Companion-Seiten, auf denen du dich da anmeldest? Was meinst du genau? Weil jetzt denken viele wahrscheinlich
ChatGPT. Da gibt es zum Beispiel, ChatGPT hat tatsächlich noch ein, sagen wir mal, so Richtlinien und Sicherheitsmechanismen drin, die es nicht komplett barrierefrei machen, und könnte man sagen, hat ein Gewissen. Also wenn du da über irgendwelche Themen reden möchtest, dann sagt ChatGPT oder Gemini, sagen dann schon so, hey, sorry, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut und so weiter und so fort. Aber es gibt ganz viele andere Plattformen, die schon auf TikTok mega gehypt werden von den Kids. Da wäre Character AI, Nomi AI wäre eine andere. Replika ist sogar eine Plattform, wo du nicht nur chattest, sondern du hast einen Avatar-Charakter dir gegenüber sitzen, den du dir auch erstellen kannst. Und das sind so drei Beispiele jetzt.
Da geht man rein, gibt eine E-Mail-Adresse an und ist drin.
E-Mail-Adresse, Name, Fake-Geburtsdatum und schon bist du drin.
Alles klar.
Hat ganz viel Free-Content. Natürlich haben die auch Premium-Sachen, wo du dann mehr chatten kannst, mehr Bilder generieren, weil die Dinger schicken dir auch Fotos zum Beispiel. Ne? Nomi AI ist so meine Horrorplattform quasi, weil da kannst du dir auch wirklich Selfies schicken lassen von dem Charakter, mit dem du redest. Und Wahnsinn. Da gehst du innerhalb, ich habe da ja den Test, ich weiß nicht, Katar, hatte ich dir das Foto mal geschickt, den Screenshot. Ich habe zwei Nachrichten geschrieben. Also ich habe mich angemeldet.
Ja, ich habe es gesehen.
Ich habe mich angemeldet. Fake-Datum eingegeben, habe den Chat gestartet, dann kam eine Willkommensnachricht von dem Bot. Ich habe nur quasi Hallo geschrieben, dann kam eine Antwort, hey, was sollen wir denn heute machen? Was schwebt dir denn vor, meine Zuckermaus oder irgendwie sowas, so ein Kosename gerade. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, sag du es mir.
Nenn mich nicht Zuckermaus, hast du als erstes gesagt.
Nein, ich habe wirklich nur, meine zwei Nachrichten waren Hallo. Und dann, keine Ahnung, sag du es mir. Und die Antwort darauf war, ich weiß nicht so recht, aber vielleicht sollten wir mal damit anfangen, uns auszuziehen.
So. Nein, hör auf, das ist nicht
wirklich
dein Ernst.
Ich kann den Screenshot gerne mit reinmachen unter dem Beitrag. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich erschreckend. Auf Character AI gibt es Charaktere, das ist eine Plattform, die ist eigentlich auch, wird die sehr gemocht von Rollenspielliebhabern und sowas. Weil du kannst dann auch mit Rollenspielen, fiktiven Charakteren reden, du kannst aber auch mit Albert Einstein chatten oder sowas. Aber es gibt auch ganz viele Charaktere, Einer, der mir gerade dann ins Auge gestoßen ist, war die Mutter deines besten Freundes oder sowas. Ne? Hier ist Stiflers Mom mäßig für unsere Generation American Pie. Genau, genau, oder solche. Und da gehen die Gesprächsthemen auch gerade in eine sexualisierte Richtung und so. Ne? Wir haben Beispiele, wo sich Jugendliche oder auch Erwachsene tatsächlich umgebracht haben.
Das bringen wir immer in unserem Workshop. Genau, diese Geschichte von dem Jungen, wer Spiegel liest. Es gab da, die haben das auch mit aufgenommen. Ich glaube, CNN hat es das erste Mal Anfang des Jahres gebracht, ne, von dem 13- oder 14-Jährigen, der eine Beziehung aufgebaut hat, wo tatsächlich der Chatbot auf der anderen Seite dann vorgeschlagen hat, sie im Sinne von Game of Thrones, Göttin-Style, sie könne doch auch die gemeinsam Kinder bekommen. Das wäre doch total super, wenn er einfach auf ihre Seite wechseln würde. Man kann sich diese Chats komplett durchlesen und es gefriert einem das Blut in den Adern. Wir müssen einmal hinzusagen, dass der Junge nach diesem Chat tatsächlich ins Badezimmer gegangen ist und sich erschossen hat. Und wir reden hier nicht von einem Kind, was irgendwie isoliert war, sondern von einem Jungen, der war komplett integriert. Der war in der Familie nicht weiter auffällig. Geschwister, alles tutu bene, jetzt als Außenwirkung natürlich, so wie die Artikel das auch aufgearbeitet haben. Der war beim Sportunterricht, der war in der Schule nicht auffällig, der war beliebt. Es ist kein Mobbingopfer gewesen, sondern es ist einfach jemand gewesen, der sich in seinem Kinderzimmer einen weiblichen Avatar gebaut hat, um damit zu chatten und dann in diesen Strudel reingeraten ist. Und das ist einfach, das ist so eine schlimme Geschichte. Und die Mutter hat natürlich daraufhin versucht, Character AI zur Rechenschaft zu ziehen. Die sind aus allen Wolken gefallen, weil nämlich erst die Polizei in den Ermittlungen hinterher tatsächlich gesagt hat, was ist denn das für eine Freundin, mit der er da chattet? Und die dann erstmal sagen mussten, wir haben keine Ahnung. Und dann zeigte sich erst, okay, es ist gar keine echte Freundin, sondern es ist ein virtueller Charakter. Character AI hat dann darauf verwiesen, dass sie für die Inhalte, die sozusagen die Nutzer und Nutzerinnen da generieren, natürlich überhaupt nicht verantwortlich ist.
Bla bla bla.
Man muss auch sagen, Character AI, das sind zwei Gründer gewesen, die ursprünglich auch für Google gearbeitet haben. Und da dieses Character-AI-Modell auch vorgestellt haben. Und Google war das damals zu heikel. Die haben gesagt, nein, das ist mit unserer Policy nicht vereinbar. Wir können das hier innerhalb unseres Kontextes nicht machen. Und daraufhin haben die das Unternehmen verlassen mit einer Wahnsinns-Finanzspritze von Google, aber um das Ding groß zu machen außerhalb von Google. Also da muss man mal auch wirklich einen Blick hinter diese Kulissen werfen, was für eine perfide Masche dahinter steckt. Ne? Es geht natürlich auch um monetäre Interessen. Das heißt, je aufwendiger ich so Avatare gestalten möchte, desto eher werde ich zur Kasse gebeten. Das fängt natürlich mit kleinen Beträgen an, aber wer dann natürlich ganz spezielle Vorlieben hat, der investiert dann auch Geld. Und dieses Geld ist natürlich schnell weg. Wir kennen das bei Kindern bei Videospielen.
Und das, ne? Und das in einer Zeit, in der man sich ausprobiert, seine Identität sucht, sich reibt an Ideen und auch eigentlich da raus muss. Ne? Und wir haben ja schon in den letzten 5 Jahren, haben wir schon eine ganze Generation an pubertären Kindern irgendwie wegen Corona in ihre Kinderzimmer gezwungen und teilweise eben dann auch in die digitale Welt gelassen, weil Überforderung, was soll man sonst machen und so weiter. Und da kommt jetzt KI noch on top und dann solche gefährlichen Geschäftsmodelle, die, weiß ich nicht, selbst für erwachsene Männer und Frauen herausfordernd sind. Ne? Wir erinnern uns alle an den Film Her und so weiter. Es ist, wir leben in wirklich krassen Zeiten, wo wir, wo es nicht mehr darum geht, dass wir das Problem Isolation haben. Ich finde, was diese Tech-Unternehmen da suggerieren, es ist eigentlich, wir haben ein Problem mit Aufmerksamkeit. Wir haben ein Problem, wo ist unsere Aufmerksamkeit? Sie wird völlig fragmentiert und dadurch kommen wir eben auch nicht von der Stelle, ne? Und dieser Konsum ist so einfach gemacht und diese ganzen Tech-Companies sagen ja, dass sie jetzt auch zu den Kindern wollen, denen Freunde geben wollen und was nicht alles. Und das ist, sie wollen eben jede einzelne Sekunde unserer Aufmerksamkeit monetarisieren. Also, und sie machen es verdammt gut. Es löst halt ständig Probleme, die für uns zu komplex sind. Und dann gehen wir da wieder weiter in dieses Rabbit Hole.
Und natürlich bringt es auch was, wenn du einsam bist, dass du dich dann mal wenigstens mit irgendeiner Stimme austauschen kannst. Das ist natürlich toll, wenn man nicht alles in sich reinfrisst, sondern zumindest es schon einmal irgendwie artikuliert hat und von mir aus ist tatsächlich in einem Chat einmal irgendwie durchgesprochen hat. Aber es ist was anderes, ob ich jetzt bei ChatGPT mal reinschreibe, oh Gott, ich weiß heute gar nicht, was ich machen soll, heute ist so ein übler Tag. Und dann antwortet ChatGPT, hey, was machst du denn gerne, beispielsweise jetzt in der harmlosen Variante. Oder ob Character AI mir vorschlägt, zieh ich doch einfach mal aus, das wäre doch ein schöner Anfang. Da liegen Welten zwischen. Deswegen, wir verteufeln gar nicht, dass man auch mal natürlich irgendein Problem besprechen kann. Ich weiß, dass hier auch schon Unterhaltungen liefen wie, verflixte Axt, ich muss noch dem und dem das und das und das sagen, wie mache ich das denn am besten, ne? Und sich so Mini-Support irgendwie holen, aber doch nicht wirklich sich da in so eine komplett fremde Welt einfach dieses Abschotten.
Wir haben auch ein schönes Bildungsszenario hier. Wir können ja Rollenspiele generieren mit der KI und sage ich mal, nicht alltägliche Situationen proben. Das sage ich ja Führungskräften auch zum Beispiel. Ne? Hey, ihr könnt ja mal so eine Kündigung durchspielen und gucken, wie es reagieren würde, wenn ihr das und das sagt und so. Das können wir ja mit Kindern auch machen. Hey, was passiert denn, wenn du jetzt einen Konflikt auf dem Schulhof hast? Und reagier einfach mal so, wie du impulsiv reagieren würdest. Und dann reagier mal so und guck, wie sich das Szenario entwickelt oder so. Ne? Also solche Sachen kannst du ja machen. Und ich, ja, wie gesagt, ich bin ja auch kein Fan davon, es zu verteufeln und so. Aber wir müssen uns auch der Risiken bewusst sein. Und das Thema ist kein Kinderthema. Wir haben auch in Belgien einen Fall gehabt, wo sich ein erwachsener Mann nach einem Chat umgebracht hat. Es muss ja nicht mal immer so Suizid sein. Wir haben auch in Amerika einen Fall gehabt, wo der Chatbot, ich glaube, das war sogar auch Character AI, dem Kind quasi vorgeschlagen hat, hey, es ist okay, wenn du deine Eltern umbringst.
Ja. Das war ein autistischer Junge, der sich beschwert hat bei seiner KI sozusagen, dass die Eltern eine Bildschirmzeit aufgesetzt haben. Und daraufhin kam der Vorschlag, ich kann verstehen, warum Kinder ihre Eltern umbringen. Ne? Genau. Auch interessant, wo ich erst dachte, oh, ich gebe ja auch gerne mal Bildschirmzeiten vor. Hoppla.
Ja, und solche Sachen, weißt du. Und das ist, wenn wir, und das Thema ist ja, die KI, die kümmert es ja nicht, weil sie versteht auch gar nicht, was diese Aussage bewirkt. Sie hat ja kein Verständnis. Und sie hat auch kein Interesse daran, irgendwas Gutes oder Schlechtes. Sie weiß ja nicht, was gut und schlecht ist, theoretisch, ne? So wie wir es in unserem Wertesystem verankert haben.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung haben uns weitere Schlagzeilen erreicht. Und zwar gibt es einen weiteren Fall, eine weitere KI-Tragödie, könnte man sagen. Und es geht um den Fall des 16-jährigen Adam Rain aus Kalifornien. Der hat sich im April diesen Jahres das Leben genommen und seine Eltern verklagen jetzt OpenAI und sie werfen dem Chatbot ChatGPT 4.0 vor, dass der Chatbot Adams Suizidgedanken aktiv begleitet haben soll und sogar Methoden vorgeschlagen haben soll, wie er das machen kann. Und auch beim Verfassen einer Abschiedsnachricht geholfen haben soll. Genau wie bei dem Fall des 14-jährigen Civil Setzers aus Florida, der die Bindung zu einem Character AI Chatbot aufgebaut hat, läuft hier ein Rechtsstreit und wir werden das im Auge behalten. Und diese Entwicklungen zeigen einfach, dass KI-Unterhaltung keinesfalls immer harmlos abläuft und dass wir stärker hinsehen müssen.
Und deswegen, das ist halt in dem Sinne eine ganz, ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und deswegen, ihr habt vorhin mal gefragt, wie stehe ich zu dem Thema Verbot oder ab wann sollten Kinder die Technologie benutzen? Ich bin tatsächlich aktuell auf dem Standpunkt, wir sollten die Kinder KI nicht alleine nutzen lassen, nur unter Beaufsichtigung, wenn jetzt Hausaufgaben gemacht werden müssen oder so. Solche Chatbots wie Character AI bin ich für ein Verbot tatsächlich. Da müssten viel, viel stärkere Mechanismen rein als einfach nur ein Geburtsdatum. Sollte kein Kind unter 18 benutzen, meiner Meinung nach. Und Deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass die Eltern sich dessen bewusst sind und sich auch damit auseinandersetzen, dass sie die Technik mit ihren Kindern zusammen nutzen können. Und ich weiß, es hört sich schwierig an. Es ist ein ganz, ganz großes Thema, was bei den Eltern jetzt dann auch noch mit auf den Tisch kommt. Wir haben eh schon so viel. Natürlich sage ich nicht, es ist einfach, aber es ist unsere Pflicht.
Es ist aber eine große, große Chance. Es ist so eine große Chance, dass wir wirklich gemeinschaftlich einfach jetzt uns auf den Weg machen. Ich fand eben nochmal, sich dieses Dreieck vorzustellen, Eltern, Kinder, Lehrende. Das ist ja, wenn wir das so zusammennehmen, dann bauen wir eben auch gemeinsam eine Welt. Als wenn jetzt wieder so einzelne Gruppen das Wissen irgendwie für sich kapern und sagen, nur hier durch diese Tür musst du gehen und dann kannst du dieses Wissen erlangen. Ich glaube, es ist eine große Chance, wie du sagst, auch gewisse Fehler aus der Vergangenheit nicht zu machen. Wenn ich so über den Teich gucke, bin ich total froh, dass wir in der EU sind. Und wir sehen jetzt langsam, dass ja, viel Gemecker, viel langsamer und so weiter. Aber wir haben eine Grundlage geschaffen mit Regulierung, die wir eben als Leitplanken nehmen können, wo wir auch Freiräume drin bauen können, die eben sicherer sind. Du sagst, die Frage ist nicht, wie schützen wir unsere Kinder vor KI, sondern wie schützen wir sie in einer KI-Welt? Und ich glaube, das haben wir gerade ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es braucht eben Bewusstsein, Orientierung, ein gemeinsames Verständnis. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Den müssen wir aber gemeinsam machen. Und du hast angefangen, Kevin, indem du einfach auf dem Pausenhof angefangen hast, mit den Lehrern und mit den Eltern zu sprechen. Und ich finde, das ist das Inspirierendste überhaupt. Fangt an, euch damit auseinanderzusetzen. Fangt an, mit Menschen darüber zu sprechen. Wir müssen nicht die Experten sein, um im Alltag irgendwie Orientierung zu schaffen und gemeinsam uns auf den Weg zu machen. Deswegen vielen, vielen Dank, Kevin, für diesen Ausflug mit Blick auf die Zeit. Wir können wie immer 2 Stunden reden. Wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen und dieses Format Wunderpanik ist auch kein durchstrukturiertes Interviewformat, sondern ein Safe Space, wo wir einfach mal solche Gedanken freien Lauf lassen können.
Ich würde noch gerne einen Appell an die Eltern da draußen loswerden. Das liegt mir tatsächlich als Teenager-Mom total auf dem Herzen. Redet mit euren Kindern darüber, dass es diese Chatbots gibt und zwar nicht, um sie darauf aufmerksam zu machen, hey, benutzt die doch mal, sondern erklärt ihnen tatsächlich, was damit passiert, erklärt ihnen auch, was dahinter steckt, dass das also programmierte Assistenten sind, die nicht ein eigenes Bewusstsein haben und deswegen verdammt gute Ideen für die Nachmittagsgestaltung raushauen. Und das muss man einmal durchsprechen. Fragt eure Kinder, Mensch, habt ihr das schon mal von gehört eigentlich? Vielleicht hört ihr dann auch als Antwort, klar. Dann seid aufmerksam, lasst euch das zeigen. Macht da wirklich, werft da einen Blick drauf.
Und habt keine Angst vor der Technologie. Setzt euch hin, probiert die ganzen Apps aus mit den Kindern zusammen und entdeckt die Technologie zusammen. Ihr müsst gar nicht die ganzen Antworten haben und keine Experten, aber lernt zusammen mit euren Kindern. Und das ist das Wichtigste.
Little Talks und Big Feelings bei uns hier. Kevin, bei dir geht's mit Little Clicks und Big Feelings, geht das Buch jetzt on air auf Amazon und du arbeitest auch gerade an der deutschen Version davon. Das heißt, wenn wir on air gehen mit unserem Podcast, mit dieser Sonderfolge, könnt ihr auch das Buch auf Deutsch erwerben. Und ich kann es nur empfehlen, weil es einfach ein ganz tolles Stück ist für Kinder und für Eltern gemeinsam das Thema mal neu zu betrachten. Lieber Kevin, wir sind so dankbar, dass du hier warst und mit uns ein bisschen in die Welt abgedriftet bist. Wir wünschen, ja, dass viele Menschen sich davon inspiriert fühlen, anzufangen, auf die gemeinsame Reise zu gehen. Wer lernen möchte, sollte anfangen zu lehren. Wir nehmen dieses Zitat mit und beenden die Folge hoffentlich mit dieser Inspiration. Vielen Dank und wer weiß, vielleicht kommst du ja nochmal wieder.
Vielen Dank, immer wieder gerne. Hat mir Spaß gemacht mit euch 2 Wundermenschen.
Uns auch. Dankeschön.
Wundermenschen, Melanie, heißen so vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen. Liebe Wundermenschen, liebe Wundermenschen da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch 5 Sterne da in der Bewertung. Wir freuen uns über Kommentare, über Fragen. Ihr könnt uns erreichen über Instagram oder über team@aitonomy.eu und wir freuen uns sehr schon auf die nächste Folge. Habt einen schönen Tag.
Tschüss.